Dein persönlicher Gradmesser. Die wichtigsten Faktoren für das Überleben in der Stadt. Die serbischen Chetniks hielten alle Höhenzüge rund um Sarajevo. Sie verfügten über schwere Artillerie, Mörser und Kampfpanzer und ein fein ausgetüfteltes Sniper-Netzwerk. Demgegenüber standen die Bosnier, Männer und Frauen, von denen viele nie in einer Armee gedient hatten. Ihre stärksten Waffen waren ihr Wille, ihr Mut und ihr Einfallsreichtum. Auszug aus Eine Frage der Ehre von Thomas Gast. Und immer wieder die Worte Wille, Mut und Einfallsreichtum. Daraus kannst du guten Gewissens ableiten, dass Urban Survival, also das Überleben in der Stadt, viel mehr mit dir, deinen Charaktereigenschaften und mit deiner Persönlichkeit zu tun hat, als mit dem zu meisternden Notfall, mit dem Grad der Bedrohung oder mit Planung und Ausrüstung. Eine bedrohliche Urban Survival-Situation zu überleben ist zu 85% eine Sache des Willens. Du willst deiner Angst Herr werden. Du wirst deiner Angst Herr werden und du wirst überleben. Das ist dein Manifest. Das sind die Worte, die du dir bitte jeden Tag reinknallst, und zwar so oft und so lange, bis jeder Zweifel, dass es anders sein könnte, restlos beseitigt ist. Was du bereits weißt, ist, dass Angst zwei Dinge bewirkt. Sie führt zu Panik oder sie wird dein engster Verbündeter. Ist letzteres der Fall, ist Angst Freund und Ansporn. Sie schärft dann deinen Verstand, macht dich stressresistent und sie lässt dich Hunger, Müdigkeit und Verzweiflung zum Trotz unbewusst alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, die im Notfall oder in der Krise absolut erforderlich sind. Hier liste ich kurz, aber knackig, die wichtigsten personenbezogenen Faktoren, menschliche Voraussetzungen auf, die du zum Überleben benötigst. Schau drüber und frage dich danach, wie viele von diesen Eigenschaften auf dich zutreffen. Erstens, du bist anpassungsfähig. In der Lage, dich blitzschnell der jeweils vorherrschenden Situation anzupassen. Es gibt Menschen, die können das auf Teufel komm raus nicht. Ihnen ist es unmöglich, über den eigenen Schatten zu springen. Ihre Hartnäckigkeit und Verbohrtheit, um die längst zum Scheitern verurteilte Linie ständig fortzuführen, könnte sie das Leben kosten. Zweitens, du kannst improvisieren. Aus dem Stegreif heraus ist es dir möglich, Situationen zu handhaben. Klappt nicht, passt nicht, geht nicht? Gut, du machst es passend. Von unerwarteten Situationen überrumpelt zu werden, macht dir keine Angst. Du hast Lösungen dafür, machst aus sauren Zitronen süßen Saft. Drittens. Selbst wenn die Kacke mächtig am Dampfen ist, gelingt es dir, ruhig, cool und besonnen zu bleiben. Du bist ein Fels in der Brandung. Das ist wichtig, wenn du eine Familie hast oder Menschen, die von dir abhängig sind. Du vermittelst Sicherheit, Geborgenheit, Stärke. Viertens. Du kommst auch dann klar, wenn du allein bist. Es gibt Menschen, die müssen immer jemanden um sich herum, hinter sich, vor sich oder ganz in ihrer Nähe haben. Sie brauchen fremden Zuspruch, ein Schulterklopfen, eine helfende Hand. Du aber kommst allein ganz gut klar. Fünftens, du hoffst stets das Beste, bist aber immer aufs Schlimmste vorbereitet. Komme, was wolle, du bist gerüstet, prepared, mental, körperlich, für dich, für deine Familie, für alle Eventualitäten. Sechstens, du bist geduldig. Viele Menschen wollen immer alles sofort erledigen. Das geht oft in die Hose. Du hingegen wirst erst tätig, wenn du dir sicher bist, dass dein Coup von Erfolg gekrönt sein wird. Du lauerst auf den opportunen Moment und schlägst dann gnadenlos zu. Siebtens, du weißt genau, wo deine besonderen Ängste und Sorgen herkommen. Enorm wichtiger Part. Fast jeder von uns hat Altlasten. Meist stammen sie von einer verkorksten Kindheit, oft von noch verkorksteren Beziehungen. Es sind Wunden, die einfach nicht heilen wollen. Scheiße aber auch. In gefährlichen Situationen kommen diese Teufel, diese alten Geister zum Vorschein. Du aber weißt, wer sie sind, schaust ihnen mutig ins Gesicht, lässt nicht zu, dass sie das Leben deiner Lieben und dein eigenes gefährden. Du hältst diese Geister in Schach. Es gibt eine Zeit der Schwäche. Es gibt eine Zeit, Stärke zu beweisen. Und so hat jedes Ding seine Zeit. Achtens, du bist durchtrieben. Edelmut und Fairness sind keine Fremdwörter für dich. Aber du kannst, wenn die Situation es erfordert, auch ganz anders. Aus dem sanften Papa und zärtlichen Ehemann wird in der Krise ein knallhart kalkulierender, gewiefter Spitzbube. Neuntens, du kannst andere Menschen gut einschätzen. Es gibt tatsächlich Menschen, die checken nie was. Unsensibel wie sie sind, treten sie auf jedermanns Zehen rum. Andere wiederum, Leute wie du zum Beispiel, spüren die Stimmung. Sie können sich reinfühlen, ihr Verhalten anpassen und für positive Laune sorgen. Die Mimik des Gegenübers zu lesen und zu verstehen, ist ihnen nicht fremd. Sie erkennen, wenn eine Person wütend oder glücklich ist. Sie können auch unterschwellige, emotionale Signale deuten. Diese Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen und einzuschätzen, könnte dir in einer gefährlichen Situation die Haut retten. Wenn du über mindestens 7 von diesen Eigenschaften verfügst, schätze ich deine Chancen, eine faustdicke Krise gut zu überstehen, bereits als exzellent ein. Mein Beispiel zum letzten Punkt. 1995 patrouillierten Fremdenlegionäre des 2. REP, meine Einheit, in Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik. Es herrschten Unruhen. Das Land befand sich am Rande eines Bürgerkriegs. Dabei wurden sie Zeuge, wie einige Meuterer sich an Zivilisten vergingen. Als die Meuterer sich ertappt fühlten, schossen sie ohne Vorwarnung auf die Legionäre, die das Feuer sofort erwiderten. Nach der Schießerei waren 2 Meuterer tot, einige andere verletzt. Wieder anderen gelang die Flucht ins nahe Camp Kasei, die Hochburg der Banditen. Ihre Chefs telefonierten sofort per Handy mit der Regierung und prangerten die Legionäre als blutdrünstige Barbaren an, die sich nicht an einstige Abkommen halten würden. Daraufhin nahmen die Regierungsbeamten über Funk Kontakt mit Oberst Puga auf. Puga war Chef der in Bangui stationierten Truppen des Hauptquartiers Nord, EMT-1, und gleichzeitig unser Regimentskommandeur. Sie forderten diesen auf, seine präzise geografische Position durchzugeben. Der Oberst nahm den Funkspruch entgegen, gab seine Koordinaten durch, fuhr aber sofort 300 Meter von der Stelle weg, an der er sich eben noch befand. Als hätte er es gewusst, fielen kaum 2 Minuten später 11 Mörsergranaten genau auf die Stelle, die er mit seinen Männern verlassen hatte. Was war geschehen? Unser Regimentskommandeur war ein feiner Menschenkenner. So zum Beispiel war er fähig, die Mimik seiner Legionäre zu lesen wie ein Buch. Und er war in der Lage, die Mimik zuzuordnen. Als er den Funkspruch bekam, fiel sein Blick auf einen Offizier der Force Armée Centrafricaine, Faka, der mit ihm im selben Jeep fuhr. War für die meisten der Soldaten das Gesicht des Afrikaners in diesem Moment nur eine undurchdringliche Maske aus Stein? So sah Oberst Puga etwas ganz anderes. Freude, Erwartung, Genugtuung und Angst. Diese 4 Emotionen innerhalb Sekunden auswertend, handelte er spontan. Er gab dem Fahrer den Befehl, sofort loszufahren. Damit hat er vermutlich nicht nur sein, sondern auch das Leben von etwa 10 weiteren Legionären gerettet. Der Profiler. Ich bin mir sicher, dass du zeitgerechtere Beispiele findest, in denen es darum geht, Menschen gut einzuschätzen. Besonders in Zeiten wie diesen ist diese Gabe ein kostbares Gut. Sie kann deine Haut retten. Studiere die Menschen um dich herum. Steck sie in Schubladen, denen du ähnliche Namen wie Auweia, gefährlich, harmlos, weiß nicht, verlässlicher Typ, unbekannt oder unberechenbar gibst. Triffst du dieselben Menschen bei anderer Gelegenheit wieder, beobachte sie erneut. Mach das ständig, tu es unauffällig, denn manche Menschen neigen dazu, sich zu verstellen, wenn sie sich beobachtet fühlen. Werde zu einer Art Profiler. Ich machte das früher sehr oft. Ich saß in Cafés rum und beobachtete die Leute. Ich beobachtete alles und jeden. Manchmal machte ich mir im Kopf eine Liste der Reize, die mir an bestimmten Personen vordergründig auffielen, nach dem Motto: Was unterschied diese Person von anderen? Warum zog genau sie meine Aufmerksamkeit auf sich? War es die Kleidung, ein Geräusch, der Geruch, die Art, sich zu bewegen? Dann suchte ich mir immer eine Person aus, die völlig unscheinbar daherkam. Ich stellte mir die Frage: Was machte diese Person so unauffällig? Nach einer gewissen Zeit kannte ich jeden in meiner Stadt. Und jeder hatte seine ihm eigens zugewiesene Schublade. Mit der Zeit wirst auch du sie alle kennen. Du hast ihr Muster in deinem Kopf. Du kennst den Tonfall ihrer Stimme, ihre Bewegungen. Du weißt, wem du nachts nicht begegnen möchtest, wer grundehrlich, grundwiderlich oder verlässlich ist. Und du kennst den Lügner. Das alles zu erkennen erfordert Zeit, und am besten ist es, du fängst noch heute damit an. In der Worst-Case-Situation. Lass dich, wenn es um wichtige Dinge oder besondere Situationen geht, weniger von Worten, sondern eher von Taten, Gesten und von teilversteckter Mimik dazu verleiten, Maßnahmen zu ergreifen, die eventuell Schaden von dir fernhalten. Handle sofort, wenn es in den Schubladen mit der Aufschrift Auweia, gefährlich oder unberechenbar rappelt. Hör auf dein Bauchgefühl und geh dann einfach weg. Dies gesagt, ist es sehr wohl möglich, dass du dich in deiner Einschätzung, was die Schubladen angeht, täuschst. Manchmal liegst du sicherlich auch tierisch daneben, denn selbst wenn du denkst, dass du jemanden sehr gut kennst, gibt es da noch diese bedrohende Krise. Was der Stress in Notfallzeiten mit deinem Bekannten im Kopf anstellt, weißt du nicht. Er könnte sich so verändern, wie er selbst es nicht für möglich hält. Das habe ich oft gesehen. Aber dein Bauchgefühl ist schon ein recht zuverlässiger Gradmesser. Bevor es jetzt hier weitergeht, möchte ich dir sagen, was für mich mit das Schlimmste ist, was mir passieren könnte. Mein persönliches Worst-Case-Szenario eben. Ich habe eine Frau, 2 Teenage-Stiefkinder und 3 eigene Kids. Die Kleinen sind 5 und 3. Das Schlimmste für mich wäre, wenn meinen Lieben etwas zustößt. So zum Beispiel bin ich immer sehr besorgt, wenn meine kleine Emmy Lou, Emmy ist 5, allein das Haus verlässt und niemand bekommt das mit. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich daheim den Satz raushaue, ja fast brülle: Hat jemand die Emmy gesehen? In meiner Stimme schwingt dann immer der Unterton einer gewissen Panik. Ich mache mir Sorgen, ja, ich komme um vor Sorgen, wenn alle nur ratlos den Kopf schütteln. Emmy Lou hat einen Abenteuergeist. Sie übertreibt es ziemlich oft mit: Ich bin dann mal weg und sage keinen Bescheid. Woher sie das wohl hat? Auf jeden Fall gilt bei uns jetzt folgende Regel: Wer das Haus verlässt, sagt persönlich Mama und Papa Bescheid. Das gilt für die Kleinen, aber auch für die beiden Teenager. Letztere stehen ganz besonders in der Pflicht. Verlassen Sie das Haus und wir sind gerade nicht da, schreiben Sie auf einem Zettel an der Pinnwand eine Message. 6 Punkte sind Pflicht. Wo gehe ich hin? Mit wem? Wie komme ich dorthin? Wann komme ich ungefähr zurück? Wie kann man mich erreichen? Wo kann man mich treffen, abholen, wenn die Welt zusammenbricht? Das sieht dann in etwa so aus. Ich bin mit Stefan zum Italiener Eis essen. Wir fahren mit seinem Auto, sind bis spätestens 5:30 zurück. Stefan hat sein Telefon dabei. Ich mein's auch. Geht was schief, findest du mich an der Bushaltestelle gegenüber vom Kino. Natürlich kenne ich Stefan und ich weiß auch genau, welchen Italiener meine Große meint. Das Nummernschild seines alten Schrottautos kenne ich auswendig. Seine Telefonnummer und die meiner Tochter sind eingespeichert und bis zum Kino sind es 10 Minuten zu Fuß. Verstößt einer gegen die Regel, gibt's Ärger, und zwar mächtig. Gehe ich mit Emilou in den nahen Supermarkt, so entwickelt sie stets eine gewisse Eigendynamik. Sie steuert zuerst schnurstracks zu den Regalen mit den Süßigkeiten, nur um sich 3 Minuten später, ihren kleinen Einkaufswagen schon verdächtig vollgepackt, in die Spielzeugecke zu verkrümeln. Und zwar allein. Papa ist da Nebensache. Herrlich. Wir haben aber abgemacht, dies auch mehrmals getestet, dass, sollten wir uns nicht mehr finden, Treffpunkt immer Kasse Nummer 1 ist. Komme ich nicht, ist was schiefgelaufen. Wir treffen uns dann am Eingang zum Supermarkt, und zwar innen. Auf keinen Fall verlässt sie den Laden allein. Warum sage ich dir das alles? Es ist einfach. Geht das böse Spiel mal richtig los, ist es von essentieller Bedeutung, sich zunächst auf das Wichtigste zu fokussieren, oder wie Paolo Coelho sagen würde, das Geheimnis des Glücks ist, die Herrlichkeit der Welt zu sehen, ohne das Öl auf dem Löffel zu vergessen. Der Alchemist von Paolo erschien bei uns im Jahr 1991. Das ist schon eine Weile her. Aktualisiert und umgemünzt auf das Jahr 2022 würde es heißen, sei auf der Hut und pass vor allem auf deine Lieben auf. Ständig, Tag und Nacht. Bricht die Hölle los, sind Handy und Co. möglicherweise nicht mehr einsatzbereit. Du könntest folgendermaßen mit deinen Lieben kommunizieren. Nehmen wir an, ihr musstet ganz schnell euer Haus verlassen. Gründe dafür gäbe es wie Sand am Meer. Ein Mitglied der Familie ist aber abwesend, also draußen unterwegs. Wie sähe das dann aus? Sicher. Er kommt zurück, alle sind weg, andere Leute haben das Haus besetzt. An der Außenwand der Garage aber ist ein knallrotes X, gefolgt von einem kleinen M, zu sehen. Jemand hat sich die Mühe gemacht, die Buchstaben mit einer Sprühdose dort zu verewigen. Die Nachricht ist fett und ergibt nur für dich und jedem deiner Lieben einen Sinn. Sie heißt: Komm nicht rein. Wir sind wohlauf, bewegen uns zu Fuß oder mit Fahrrädern Richtung Stadtrand Nord. Dort warten wir auf dich. Natürlich habt ihr das vorher abgesprochen. So könntest du die 10 wahrscheinlichsten Situationen im Vorübergehen lesen. Ein Blick genügt. Die Message auf einen banalen Zettel zu schreiben und im Briefkasten abzulegen, wäre gegebenenfalls unvorsichtig. Andere könnten sie lesen. Auch musst du erstmal zum Briefkasten kommen, würdest somit auffallen. Und dann weißt du nicht, ob du überhaupt Zugang hast. Der Schlüssel befand sich schließlich im Haus. Das mit dem X und dem kleinen M ist nur ein Beispiel. Lasst euch was einfallen. Bevor es an dieser Stelle weitergeht, setz dich mit deiner Frau hin. Wappnet euch mit einem guten Kaffee oder Kaffeelatte und erwägt zusammen gedanklich folgende Möglichkeit. Wir verzichten einen Monat lang auf alles, was nicht wirklich wichtig ist und uns nicht weiterbringt. Restaurant, Pizzeria, Kino, Eisdiele, neue DVDs oder irgendwelche Spiele, Autowaschanlage, Süßigkeiten, Zeitungen, Geschenke, Licht in 3 Zimmern gleichzeitig, Fleisch, Zigaretten, Alkohol. Überlegt, welche Vorteile und welchen Nutzen ihr aus diesem Verzicht ziehen könntet. Wie viel Geld kann gespart werden? Würde sich der Körper über weniger oder gar keinen Alkohol freuen? Stellt euch diese Frage auch bei Süßigkeiten und Tabak. Öffnet ein Verzicht möglicherweise Türen, die in eine andere Bewusstseinsstufe führen? Ist es möglicherweise eine gute Übung für schlimmere Zeiten? Zeiten, in denen es eben all das gar nicht mehr gibt oder dies oder jenes eben gar nicht mehr möglich ist?